Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Lippe, dem Podcast. Heute habe ich Tina Schwarz zu Gast und viele von euch kennen Tina vielleicht schon, denn sie ist schon seit einigen Jahren, würde ich schon fast sagen, auf Facebook auch sehr aktiv in Sachen Lipödem unterwegs, ganz oft auch im Zusammenhang mit Ernährung, und sie hat inzwischen auch einen YouTube-Kanal und wir sind auch seit Sommer Podcast-Kolleginnen, denn seit Juli diesen Jahres hat Tina den Podcast Lipödem Talk und dort war ich auch schon mal zu Gast und jetzt habe ich Tina eingeladen und ich möchte mit ihr heute so über drei Themenbereiche sprechen, und zwar zum einen geht es um Tinas Abnehm-Story. Das ist nämlich wirklich eine motivierende Geschichte und darum geht es ja auch hier bei mir im Podcast, dass motivierende Geschichten erzählt werden. Dann geht es auch um Tinas aktuellen Job, weil der hat ziemlich viel mit dem Lipödem zu tun. Da möchte ich sie mal fragen, wie es dazu kam und was sie da genau macht. Und wir sprechen natürlich auch über ihren Podcast, weil ich denke, dass es sehr, sehr viele meiner Zuhörerinnen auch interessieren wird, was sie denn da im Lipödem-Talk so erwartet. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Tina, und bist du ready zum Starten?
Ja, hallo Nathalie und hallo an alle, die gerade zuhören. Klar, also vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Und ich bin echt gespannt und auf deine Fragen, was du so alles vorbereitet hast. Und lass mich da auf jeden Fall überraschen. Die Themen finde ich auf jeden Fall super gut, super spannend. Bin ich auch auf jeden Fall ready. Also wegen mir kann es losgehen.
Hi. Dann legen wir auch direkt los und dann starten wir doch mit deiner eigenen Lipödem-Geschichte. Und zwar die erste Frage, wann hast du deine Diagnose bekommen?
Die Diagnose habe ich im Januar, den Tag weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war irgendwas um die Mitte Januar 2015 offiziell bekommen. Haben tue ich das Lipödem aber ganz, ganz sicher schon meines Erachtens seit der Pubertät. Also es hat sich da schon bemerkbar gemacht, aber ja, man hat es einfach nie wirklich gesehen, obwohl ich durch den Diabetes, den ich ja seit ich 11 Jahre alt bin, auch habe und regelmäßig zur Kontrolle war und auch die Beine, vor allem die Oberschenkel auch zeigen musste bezüglich der Einspritzstellen auch durch das Insulin, was ich mir ja spritzen musste, es ist nie irgendeinem Arzt aufgefallen. Es wurde immer alles aufs Übergewicht geschoben, was ich damals auch immer mal wieder hatte. Also ich habe mehrere Abnehmversuche schon hinter mir. Das war für mich irgendwie in meiner Pubertät so was ganz typisch für mich war. Ich war immer mal wieder total dick und dann auf einmal wieder schlank und habe dann wieder ganz viel Sport gemacht und mich gut ernährt und plötzlich ging es wieder in die andere Richtung. Ja, ich denke, da werden wir später noch ein bisschen genauer drauf zurückkommen zum Thema Essstörung auch, ja. Und ja, So war das bei mir. Und es war natürlich erstmal so ein Schlag ins Gesicht, weil ich mir damals tatsächlich nicht vorstellen konnte, mit Kompressionsunterwäsche oder Kompressionswäsche überhaupt meinen Alltag irgendwie zu wuppen, weil für mich einfach immer das Bild von meiner Oma im Kopf war, die so beigefarbene Kniestrümpfe getragen hat aufgrund ihres ihre Venen und naja, sie war halt auch schon über 80, ne? Also was ganz Normales eigentlich, aber ich dachte mir so, nee, das kannst du mit, ich war damals noch nicht mal 30, ne? Also das war für mich so absolut No-Go, das geht doch nicht, mein Leben ist zu Ende, dachte ich so.
Ja, also das, ich meine, die Reaktionen nach der Diagnose sind ja ganz unterschiedlich. Es gibt ja wirklich viele, viele Stimmen, die sagen, ich bin erleichtert, ich weiß endlich, was mit mir los ist. Und ich kann auch immer wieder sagen, also bei mir war es ganz genauso wie bei dir. Ich war nur noch mal eine ganze, ganze Ecke jünger. Ich war 19 und es ist schon sehr lange her. Und es, für mich war es auch sehr schlimm, die Aussage für immer Kompression tragen. Und ich hatte auch direkt, was ja eigentlich gut ist. Heute würde man sagen, es ist positiv, dass man direkt, habe ich eine, wie sagt man, so eine manuelle Kompressionstherapie bekommen mit den Wickeln um die Beine und so weiter, ja, wo ich dann über 2 Wochen dick eingewickelt, wie es normalerweise hat man das eher in der Reha. Das gibt's ja aber auch stationär und ich bin damit auf die Arbeit gegangen und so weiter. Und jetzt, ich meine, ich glaube, jede Frau, die zuhört, kann sich vorstellen, wie es ist, mit 19 mit diesen dick gewickelten Beinen durch die Gegend zu laufen. Dass man da sehr nah am Wasser gebaut ist in dieser Zeit. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mhm.
Also es war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe ja nicht sofort eine Kompressionsstrumpfhose gekriegt, sondern ich wurde auch erstmal einige Male in Lymphomat gesteckt. Dann wurde ich Lymphdrainage habe ich bekommen. Von dort aus auch jeden Tag gewickelt. Bin dann auch, ich glaube, waren 3 Wochen, 4 Wochen, sowas um den Dreh, wo ich das auch so machen musste. Und dann wurde praktisch das erste Mal vermessen und dann die Kompression angefertigt. Und um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie es vielen damit geht. Also klar, auf der einen Seite war es wirklich ein Schlag ins Gesicht, aber so im Nachhinein, so die, als dann die ersten 2, 3 Tage so vergangen sind, war es tatsächlich so, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen auch eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, jetzt weiß ich, was stimmt denn da mit meinem Bein nicht. Jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Diät machen und so einfach alles so manchmal nicht richtig funktioniert hat, so wie ich das gerne hätte, und dass ich halt nie aussehen werde wie die ein oder andere Freundin von mir, die halt Beine wie eine Gazelle hat, ne? Und ja, das war auf der einen Seite wirklich erstmal schlimm, aber auf der anderen Seite dann so nüchtern betrachtet auch irgendwo eine Erleichterung und so dieses, ach, jetzt kann ich ein bisschen locker lassen, weil es liegt nicht an mir alles. Also ich habe das nicht im Griff, wie meine Beine werden und wie die aussehen und ob da was weggeht oder nicht. Das bin nicht ich schuld dran.
Das war zumindest dann dein Gedanke so kurz nach der Diagnose. Dass aber doch einiges in deinen Händen liegt, das hast du ja dann in der Zeit danach eigentlich gemerkt, ne?
Ja, ich war ja dann ziemlich relativ, ja, in dem Jahr noch, also im Januar war die Diagnose und im Ende September bis Mitte Oktober war ich auf Reha. Und da ist eigentlich so für mich so der Klickmoment eingetreten, wo ich dann gedacht habe, okay, man sieht ja doch auf Reha auch viele, viele Fälle, die weitaus schlimmer betroffen sind, also viel, viel schlimmer, auch mit Lymphödem natürlich. Und das war für mich so ein bisschen eine Schocktherapie, muss ich sagen. Ich habe so, okay, irgendwas verändere, wenn ich mein Leben nicht in den Griff kriege, dann kann es möglich sein, dass ich vielleicht auch irgendwann mal im Rollator laufen muss und vielleicht tatsächlich richtig, richtig schwere Beine kriege und mein Leben vielleicht nicht mehr alleine auf die Reihe bekomme. Also es war für mich, es war schön, so solche Leute kennenzulernen. Ich habe mich auch viel mit denen unterhalten und viele haben auch zugegeben, dass sie selber daran Schuld hatten. Also sehr, sehr schön eigentlich auch, dass die Einsicht da war. Aber in dem Moment halt leider zu spät und dass sie sich damals auf jeden Fall, wenn sie das früher gewusst hätten, weil viele wissen das halt leider erst sehr, sehr spät, wenn sie die Diagnose kriegen, dass sie Lymphödem haben. Ich bin definitiv der Meinung, dass viele dann anders ihr Leben gestaltet oder gestalten würden, wenn sie es früher bekannt, wie sagt man, diagnostiziert worden wäre.
Ja, richtig. Ja. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass die Frauen, also auch in Stadium 3 oder auch mit viel Übergewicht, dass sie natürlich, wenn man viel Übergewicht hat, kam das sehr wahrscheinlich vom zu viel Essen, ja, wie normales Übergewicht. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich daran nicht selbst die Schuld gibt, weil jeder von uns kann sich reinversetzen, wie es ist, wenn man zunimmt und nicht genau weiß, warum. Wenn man Sport macht und nimmt davon aber irgendwie nicht ab, ne? Und dann kommt halt so eine Art Frustration. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass kein Übergewicht dieser Welt die Schuld von dem Mensch ist, sondern man hat ein psychisches Problem oder es liegt ein Krankheitsbild vor oder stimmt was mit den Hormonen nicht. Irgendwas im Körper stimmt nicht. Und wenn es die Psyche ist, mit der was nicht stimmt. Aber ich bin davon überzeugt, dass keiner so zu 100%, weil ich bin so faul, weil ich bin so undiszipliniert, weil ich bin dies, das, jenes, da glaube ich nicht dran. Also nicht, dass man sich jetzt so drauf ausruhen kann, ja, ich habe das und das, deswegen nehme ich nicht ab. Nee, es ist immer total wichtig, immer an sich zu arbeiten. Aber ich denke einfach, dass es ganz viel auch mit dem emotionalen Zustand zu tun hat und man Schutzhüllen bildet und so weiter. Ne?
Ja, definitiv. Also es ist immer, es steckt immer irgendwas dahinter, wenn wir, sage ich jetzt mal, krankhaft essen und dann dick werden. Also keiner macht es, weil er Bock hat, absichtlich sich selbst zu mästen. Ja, also das macht, glaube ich, niemand. Und ich kann auch definitiv aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich jetzt, also es mag sein, dass es tatsächlich Personen gibt, die sagen, ich fühle mich auch mit, sage jetzt mal, irgendeine Zahl, 150 Kilo wohl. Kann sein, um Gottes Willen. Ich möchte auch gar niemandem was unterstellen. Aber ich hatte selber fast 110 Kilo und ich für mich, für meinen Teil muss sagen, ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich fühle mich jetzt um Welten wohler und auch gesünder, aktiver, motivierter. Ich bin, habe mehr Lebensfreude, Lebensqualität. Das sind alles so Dinge, die einem ja auch das Lipidem irgendwo ein Stück weit ja nehmen können, wenn man nicht richtig reagiert oder wenn man vielleicht einfach zu spät die Diagnose kriegt.
Ja, das stimmt. Ich möchte auf jeden Fall auch gleich noch drauf eingehen, auf deine 110 Kilo und wie du davon wieder runtergekommen bist. Und vorher aber noch eine Frage zum Thema Lipödem-Therapie. Du hast jetzt ja davon gesprochen, von Kompression, von Lymphdrainage und das du nach der Diagnose, du hast sie zwar sehr spät bekommen, aber was dann eigentlich direkt gut versorgt, ja. Und du hast ja auch schon Rehas besucht, oder? Ich glaube zweimal oder sogar häufiger.
Also nee, ich war also einmal auf Reha für dieses Lipödem, genau.
Ja.
Und war auch jahrelang, also bis vor, ich sage jetzt mal bis, also von 2015 bis 2018 kann man sagen, bis 2018, ja, so 3 Jahre hatte ich regelmäßig Lymphdrainage, 2x die Woche, 1 bis 2x die Woche, je nachdem. War aber dann tatsächlich zum Schluss so, dass es mir nicht mehr wirklich viel gebracht hat und ich dann noch meine Zweitmeinung bei einem anderen Facharzt gesucht habe, auch in einer Reha-Klinik.
Den ich auch zufällig schon interviewt habe.
Ja, ich weiß nicht, der Dr. Bertsch wahrscheinlich, okay. Vielleicht darf ich den Namen sagen.
Ja,
mein absoluter Lieblingsarzt, was das angeht, der ist verdammt ehrlich. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Das können viele nicht brauchen, gerade wenn sie wissen, dass sie ein paar Kilo zu viel haben und eigentlich was tun könnten oder vielleicht noch ein bisschen reduzieren könnten. Aber er ist in der Hinsicht auch wirklich jemand, der sagt, dass wir auch sehr, sehr viel selber in der Hand haben. Und er hat mich, ich habe ihm Bilder damals gezeigt, also er hat mich ja leider, sage ich jetzt mal, nur so kennengelernt, wie ich jetzt bin, also in diesem etwas schlankeren Zustand. Ich habe ihm aber die Bilder von damals gezeigt und er hat mich, glaube ich, 500 Mal angeschaut, hat gesagt, das kann man gar nicht glauben. Also es ist eine Wahnsinnsveränderung. Und er sagt halt einfach, dass es bei vielen einfach richtig Sinn macht, wirklich darauf zu achten und einfach wenigstens das Gewicht zu halten. Er sagt wirklich, es ist das Wichtigste, nicht einfach sich gehen zu lassen und zuzunehmen, sondern Kompression tragen, Bewegung. Kompression und Bewegung ist bei reinem Lipödem, was er jetzt bei mir diagnostiziert hat. Ich habe ja jahrelang beides gehabt. Und er hat sich die Beine nochmal angeschaut und gesagt, also so wie er das sieht, das ist vielleicht ein minimaler Anteil auch noch mit Wasser. Aber wenn ich mich ausreichend bewege und die Kompression regelmäßig trage, auf meine Ernährung achte, mein Gewicht so halte, wie es jetzt ist, dann garantiert er mir, dass es nicht schlimmer wird. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ja 1,5 Jahre oder was her, also ein gutes Jahr auf jeden Fall. Und seitdem habe ich auch keine Lymphdrainage mehr und ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe keine Verschlechterung feststellen können. Und ich gehe fast jeden Tag zum Sport, also ich versuche es wirklich, auch wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist, ich versuche wirklich so viel Bewegung wie möglich in den Alltag zu integrieren. Gelingt mir auch nicht immer, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich denke, oh, ich habe heute keine Lust, ne? Also ich glaube, es ist ganz normal, aber das Thema Bewegung ist ein fester Bestandteil mittlerweile von mir geworden. Mir geht es auch psychisch, mental um Welten besser, wenn ich regelmäßig Bewegung habe und wenn ich mich auch ab und zu mal richtig auspowern kann. Also das tut mir unglaublich gut.
Und ich finde auch wichtig, die Bewegung dann auch im Sauerstoff. Also wenn es nur ein Spaziergang ist, aber dass man Sauerstoff tankt, ne, wichtig.
Ja, an der frischen Luft.
Alles. Das gibt dann auch nochmal eher einen richtigen frischen Kick, selbst wenn man vielleicht gerade einen Durchhänger hat und denkt, es gibt nur diesen einen Platz hier auf der Couch, wo ich mich gerade wohlfühlen kann und sonst nirgendwo auf dieser Welt.
Ja, genau.
Dass ich dann aber aufrafft und geht raus und dann merkt man, dass da kommt die Lebensenergie zurück durch die frische Luft. Man muss diesen kurzen Moment des Schuhanziehens, Jackanziehens rausgehen überwinden.
Ja. Es ist auch oft so, dass man denkt, oh, ich bin eigentlich so müde und ich habe eigentlich keine Lust mehr. Oh Gott, jetzt da raus. Und dann ist vielleicht das Wetter auch noch total eklig und man hat wirklich so, am liebsten würde man die Decke über den Kopf ziehen. Und wenn man dann aber rausgeht und sich dazu, wie du sagst, überwinden konnte, dann durch die Bewegung, durch den Sauerstoff allgemein, man weiß ja, dass man durch die Bewegung auch den Stoffwechsel aktiviert, den Körper aktiviert, den ganzen Organismus aktiviert. Deswegen gibt es ja auch ganz viele, die zum Beispiel nach 18, 19 Uhr keinen Sport mehr machen dürfen oder sollen, weil sie nachts nicht schlafen können, weil die dann so aufgedreht sind, ne? Und das war auch auf Reha immer das, wo ich ganz viel auch beobachten konnte, dass viele Patienten da eher so ein bisschen in die faule Schiene gegangen sind, so nach dem Motto, ich brauche jetzt nichts machen, ich werde ja jeden Tag gewickelt, aber dass es so unglaublich wichtig ist, wenn du gewickelt bist, diese Bewegung zu haben.
Ja, spazieren und, aufs Laufband.
Genau, ja, das verstehen immer viele nicht und eben, man sagt dann immer, ja, Bewegung und Lipödem ist Bewegung und diätresistent. Jein. Das Lipödem selber vielleicht ja, aber der Rest vom Körper, dem tut's doch gut. Und auch wenn man noch zusätzlich Gewicht hat, dann ist es nur gut, wenn man sich zusätzlich bewegt.
Absolut. Ich finde auch, dass dieser Satz, der gehört auch gestrichen, weil ich finde, der treibt ein bisschen ins Übergewicht rein. Weil es ist ja dann irgendwo. Du festigst ja diesen Glaubenssatz, Bewegung, Sport und Ernährung, das bringt bei mir nichts. Weißt du, man nimmt es ja dann so als Aussage für so komplett für mich, bringt das halt nichts. Deswegen muss ich auch auf nichts achten, weil es bringt ja nichts. Und das finde ich ist so eine gefährliche, aber so extrem häufige Aussage auf Veranstaltungen und wo auch immer in Arztpraxen. Die ist wirklich ungesund, diese Aussage.
Ja, mir wurde ja damals auf Reha, wo ich entlassen wurde, auch gesagt, sie können maximal 5 Kilo abnehmen. Und das war für mich so, wo ich gedacht habe, im Ernst jetzt, woher willst du das wissen? Und die Ärzte können einem nicht sagen, wie viel krankes Fett tatsächlich an einem dran ist. Das kann man, das ist, ich glaube nicht, dass man das irgendwie rausfinden kann, so richtig auf die Zahl jetzt festgelegt. Natürlich kann man so eine kleine Abschätzung machen und bei mir hat es damals geheißen, da hatte ich aber schon, ich bin damals von Reha raus, hatte ich glaube ich 84 Kilo oder so und damals hat der Arzt in der Feldbergklinik, in der ich in der Reha war, auch gesagt, ich hätte mindestens 10 Kilo Lipödem, also Lipfett. Und habe aber dann nochmal über 15 Kilo abgenommen. Also ich hatte ein Gewicht von 70 Kilo dann, als ich nochmal fertig war mit meiner Abnehmgeschichte und dachte mir dann so, okay, was ist denn jetzt noch an Lipfett? Weil das geht in Kilo mehr. Jetzt überleg mal, ich würde nochmal 10 Kilo weg haben, dann würde ich ja aussehen, das wäre ja nicht mehr normal, das wäre ja nicht gesund. So würde ich gar nicht aussehen wollen, ja. Also deswegen finde ich so Aussagen immer schwierig. Ich finde es echt schwierig. Und vor allem, es verunsichert ganz viele, wie du sagst, ja.
Ja. Wie war das denn eigentlich bei dir, als du dann, da irgendwann war der Punkt und du hast 110 Kilo gewogen und irgendwann war der Punkt, wo du gesagt hast, und das will ich jetzt nicht mehr. Und was hat dich motiviert zu starten und zu sagen, hey, man hat mir jetzt zwar gesagt, ich kann nicht viel abnehmen, aber ich gehe den Weg jetzt trotzdem. Wann hat es Klick gemacht und warum?
Also es hat ja öfters Klick gemacht, ich habe es ja ganz oft geschafft. Und jedes Mal, wenn ich abgenommen habe, dachte ich mir so, jetzt wirst du nicht wieder dick. Dieses Mal jetzt. Doch, dieses Mal schaffst du das und so. Also ich glaube, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat und schon mal Erfolge hatte, ich glaube, der sagt das immer. Richtig Klick hat es echt gemacht ab dem Reha-Aufenthalt, weil für mich einfach klar war, ich will so nicht enden. Ich will nicht jedes Jahr auf Reha gehen müssen. Ich will nicht von anderen Menschen abhängig sein. Und dadurch, dass ich ja schon so oft abgenommen habe, auch immer mal wieder zwischen 20 und 30 Kilo, war irgendwie normal, diese Schwankungen bei mir. Also war wirklich ganz krass, auch in jungen Jahren schon bei mir. Und ich habe dann immer gedacht, ich habe es doch schon mal geschafft. Ich will wissen, ob ich es nicht nochmal schaffe. Und so fing das dann an. Und ich habe dann tatsächlich viele, viele, viele Selbstexperimente gemacht. Ich habe von gar nichts essen über irgendwelche einseitigen Geschichten, über irgendwelche Shakes, über Challenges, ich glaube so ziemlich alles. Low Carb, mit da hatte ich auch ganz, ganz tolle Erfolge, konnte es aber auch einfach auf lange Sicht nicht durchhalten, weil ich einfach gedacht habe, nee, ich liebe einfach Nudeln, ich liebe Brot, ich liebe Semmel, ich liebe Brezeln und ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang auf eine Brezel verzichten zu müssen. Das ist für mich, wenn ich eine Brezel ab und zu esse, dann zelebriere ich das richtig und das geht gar nicht. Es gibt nichts Besseres wie eine frische Brezel. Das ist so echt mein Lieblingskohlenhydrat, sage ich ab und an. Es ist zwar auch Weißmehl, ja, ist nicht unbedingt das Gesündeste, aber ich esse es ja nicht jeden Tag und wenn, wie gesagt, dann gönne ich mir das auch von Herzen, genauso wie mit Süßigkeiten. Ich finde nicht, dass wir uns zusätzlich noch so kasteien sollten und uns da so viel Steine in den Weg legen, zusätzlich.
Ich schon, deine Brezel. Deine Brezel ist mein Wiener Schnitzel.
Ja, da kenne ich auch jemanden, meinen Partner, mit der immer, wenn wir essen gehen, der ist immer Schnitzel mit Pommes. Immer. Und wenn wir noch in so einem noblen Restaurant sind, sag ich, Schatz, guck mal, da gibt es diesen, das hier. Ah, nee, ich bleib beim Schnitzel mit Pommes. Da weiß ich, da mache ich nichts falsch. Das schmeckt immer. Und ich denke mir so, das kann ich jetzt nicht bringen. Hey, da gibt es so leckere Sachen. Du kannst ja nicht Schnitzel mit Pommes essen. Aber ja, es ist, es darf ja auch mal sein, ne? Also ich, gegen Pommes habe ich auch nichts. Ist zwar nicht so ganz meine Leibspeise, aber ich esse sie auch ab und an.
Pommes habe ich eigentlich wirklich aussortiert und es fehlt mir auch überhaupt nicht. Das habe ich schon viel gegessen, aber ich esse ja das Wiener Schnitzel traditionell mit Kartoffeln und Preiselbeeren. So, und das ist auch, das bekommt mir auch gut. Also das ist ein Riesenunterschied, wenn du jetzt auch mit dem Magen oder so ein bisschen empfindlich bist. Ich habe halt schnell mal, wenn ich zu viel Fett esse, auch mal ein bisschen Bauchschmerzen, was ich als positives Körpersignal sehe, dass der mir sagt, hier zu viel, was soll das?
Ja.
Und die Kombination mit den Kartoffeln, da liegen dann meistens vier kleine Kartoffeln noch mit dabei, das vertrage ich total gut. Aber früher, über Jahre, habe ich das auch immer mit Pommes gegessen. Ich hatte immer Bauchschmerzen. Also,
ja.
Aber gut, wir wollen jetzt ja gar nicht ihr und die Brezel jetzt eine halbe Stunde zelebrieren, sondern wir wollen jetzt zurückkommen. Was hast du gemacht, dass du so gut abgenommen hast?
Also zum einen hatte ich tatsächlich einen Einstieg damals mit Shakes. Einfach aufgrund dessen, weil es einfach schnell geht, weil es mir irgendwie für den Moment auch gut geschmeckt hat und ich damit so den Anfang reingefunden habe. Ich habe mir morgens und abends einfach einen Shake gemacht oder so eine Art Bowl. Ich habe da auch oftmals Früchte mit reingemacht oder mir eine grüne Smoothie Bowl gemacht. Das mache ich heute noch total gern. Nicht mehr in dem Ausmaß, aber es ist doch einfach eine kalorienarme Alternative zum, was wir früher so gegessen haben, Marmeladenbrot in der Früh. Ne? Und es macht halt einfach viel, viel länger satt, wie so zwei halbe Brötchen mit Marmelade und Butter, die im Endeffekt auch mein Diabetes nur in die Höhe schießen lassen. Als wenn ich mir irgendwie mit Quark und ein bisschen Eiweißpulver und ein paar Früchten wirklich eine leckere, also ich bin sowieso eher so der, wie soll ich sagen, so der Müsli-Mensch, sage ich jetzt mal morgens. Und wenn ich dann noch irgendwie mit Milch oder mit Joghurt oder Quark das mir anmachen kann, mit einem leckeren Geschmack dazu, dann ist es so, das ist eigentlich so mein Lieblingsfrühstück schon immer so auch gewesen. Mhm. Und jetzt habe ich eigentlich so mal mehr, mal weniger für morgens und abends so einfach mal auch nur einen Shake genommen, je nachdem, was ich so für Mittag hatte. Und mittags habe ich ganz normal gegessen. Also da habe ich auch auf nichts verzichtet damals.
Okay.
Und hatte so eigentlich auch keine Gelüste oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mir fehlt irgendwas. Weil ich habe auch mittags mir mal ein Stück Kuchen gegönnt. Direkt nach dem Mittagessen gab es dann mal irgendwie ein süßes Stückchen oder ein Stück Kuchen. Ich habe zur Anfangszeit jeden Tag Sport gemacht, also noch mehr wie jetzt, richtig, richtig extrem. Bin dann aber irgendwann auch an meine Grenzen gestoßen, weil das kann man nicht immer machen. Ja, deswegen sage ich immer, muss ich versuchen, weil es einfach auf lange Sicht auch gut funktionieren kann. Und macht ja mittlerweile jetzt schon auch wieder, dass ich mehr Sport mache. Aber so jeden Tag ist halt schon heftig. Also es geht halt nicht immer. Deswegen sage ich ja ab und zu auch mal nur einen Spaziergang oder so, ist auch schon wieder viel wert.
Ja.
Also Bewegung kann man sagen und natürlich eine vernünftige Ernährung. Die ein oder andere Mahlzeit mit einem Shake ersetzt. Das war so mein Einstieg. Und dann hat natürlich auch viel mich weitergebildet. Ich habe ja auch nochmal eine Ausbildung zur Ernährungsberatung dazu gemacht, um einfach nochmal so mehr in die Tiefe zu gehen, um auch mein Diabetes noch besser verstehen zu lernen, welche Produkte jetzt wirklich gut sind, welche nicht so gut sind. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele neue Lebensmittel, die es jetzt früher nicht gab, wie Quinoa und weiß ich nicht, wie die alle heißen, ne? Ja. So Bulgur und Amaranth, das gab es ja früher alles gar nicht, als ich Diabetes gekriegt habe. Ne? So, das hat man nicht gekannt. Und es war nicht so gängig.
Ja.
So. Ja.
Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Magic-Zauberformel, sondern du hast dich einfach gesund, vollwertig gesund. Du bist ja ein Mischkost-Typ, ne?
Ja.
Gesunde, vollwertige Mischkost in Kombination mit Bewegung.
Genau, also das war so der...
Am Anfang, ne?
Das war so der Anfang. Dann habe ich natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen umgestellt, bin eher so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mega der Hardcore-Vegetarier bin. Es gibt Tage, da ernähre ich mich sogar vegan, aber es gibt auch Tage genauso, wo ich dann sage, okay, ich gönne mir ein, zwei Mal in der Woche auch mal ein Fleisch oder ein Käse oder, ne, also es ist jetzt nichts so ganz Extremes, aber ich versuche schon, bestimmte Lebensmittel ein bisschen zu reduzieren, weil ich einfach festgestellt habe über die Jahre, was verträgt mein Körper und was vertrage ich eben nicht so gut.
Hast du denn eigentlich jemals seit deiner Diagnose über eine Liposuktion nachgedacht?
Nachgedacht oft, aber weniger bei den Beinen, aber bei den Armen ganz oft, weil durch diese extreme Abnahme bei mir die Haut an den Armen extrem hängt und die Arme auch immer was waren, wo mir viel, viel mehr Schmerzen bereitet haben im Alltag.
Ja.
Ich habe zwar auch diese Armstulpen, die ziehe ich auch zum Sport nach wie vor an, muss ich auch, sonst kann ich nicht auf den Cross gehen oder so, weil mir dann wirklich die Arme richtig, richtig schmerzen, auch durch die Haut, die noch zusätzlich ja mit sich bewegt. Ja. Bin aber immer noch so ein bisschen am Hin und Her, ob ich mir das antun will, weil man die Arme natürlich bei mir auch straffen müsste. Und das komme ich nicht drum rum und da habe ich wahnsinnig Angst davor. Und ich habe vor 2 Jahren, das ist jetzt tatsächlich schon 2 Jahre her, mich über den Dr. Bert informiert, welche Klinik oder welchen Arzt er mir empfehlen würde. Er hat mir dann auch einen guten Arzt genannt, da war ich dann auch und der gute Mann, also ich war bei mehreren Ärzten, habe mich tatsächlich auch erkundigt bezüglich OP und es waren teilweise natürlich Verkaufsaussagen, so hatte natürlich machen wir, kostet so und so viel, wann machen wir das, ne? Also es ist das Typische, was halt viele Ärzte tun, wo viele sich dann auch denken, aha, alles klar, die wollen halt Geld an mir verdienen und ich denke, an der Liposuktionsgeschichte verdienen sich gerade viele, viele Ärzte sehr, sehr viel Geld. Ja, bei dem Arzt, der Arzt, den mir der Dr. Bert empfohlen hat, der hat aber klipp und klar gesagt, er würde es nicht machen, noch nicht machen, weil er, ja, so nach dem Motto, man weiß halt einfach nicht, wie ich mit der Naht zurechtkomme und er hätte Angst, dass er mich dadurch noch mehr entstellt. Also so nach dem Motto, ich bin ja eigentlich so eine hübsche. Und wenn ich jetzt da noch eine Naht am Arm habe, dann würde ich mir einfach keinen Gefallen tun. Ne?
Ja.
Und ich habe mir die Worte echt lange, lange, lange Zeit durch den Kopf gehen lassen und bin jetzt aktuell, ich habe es versucht, ich habe einen Antrag gestellt, der wurde jetzt eben vor kurzem komplett abgelehnt. Also es hat jetzt tatsächlich über 2 Jahre gebraucht, bis da mal ein endliches Ergebnis war. Und wenn, dann würde ich es vielleicht irgendwann nochmal probieren, die nächsten Jahre irgendwann. Aber aktuell ist es nicht relevant. Und an den Beinen, ich meine, es ist im Prinzip dieselbe Geschichte, nur da bin ich absolut gegen, also Straffung an den Beinen. Ich habe einfach Angst, einfach weil ich den Diabetes noch habe und man weiß, dass da einfach die Wundheilungsstörung noch ja größer sein könnte.
Okay. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, ich wollte noch einen kurzen Exkurs sozusagen machen. Mhm. Du hast ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich abgenommen, aber trotzdem hast du das Ganze gemacht, während du eine Essstörung hattest. Ja? Und ich will ganz kurz auf diese Essstörung eingehen. Wir haben dazu schon eine komplette Folge aufgenommen, die ich auf jeden Fall auch verlinken würde. Oder nicht würde, sondern werde. Es ist mir wichtig, aufs Binge-Eating, so heißt es, einzugehen, weil ich nämlich glaube, dass es da eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer gibt, dass da sehr viele von betroffen sind, dass es viele aber gar nicht wissen, dass es eine Essstörung ist, was sie da haben. Und ich es deswegen an der Stelle gern einfach nochmal erwähnen möchte und dass du nochmal kurz erklärst, was ist Binge-Eating, wie ist das bei dir so hervorgekommen und ja, einfach mit in ein paar Sätzen und alles Weiterführende können sich die Mädels dann in der Folge anhören, die verlinke ich im Blogartikel und in den Shownotes.
Ja, also Binge-Eating kann man auch zu Deutsch Esssucht nennen, ist einfach auch eine Essstörung, so ähnlich wie Bulimie, nur dass man eben einfach sich nicht übergeben kann. Also man isst und isst und isst, bis man richtig große Schmerzen hat. Und das ja war nicht immer einfach. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich das irgendwie, dass dieser Klickmoment einfach da war und ich einfach für mich entschieden habe, okay, ich möchte keine Diät machen, aber ich möchte irgendwie versuchen, mich gesund und vernünftig zu ernähren, mit den Shakes angefangen. Mit einer normalen, ganz normalen Mahlzeit am Mittag, wo ich mir nichts verboten habe, wo ich mir nichts auf nichts verzichtet habe, das hat für mich sehr gut funktioniert. Und da war auch in dem Moment tatsächlich von der Essstörung her Frieden. Also es war wirklich nicht so, dass die ständig angeklopft hätte und gesagt hätte, hallo, ich brauche Nachschub, wann kriege ich mal wieder hier meine nächste Fressattacke und so, Gar nicht. Dadurch, weil ich einfach mittags wirklich mir alles erlaubt habe und auch den Ausgleich mit dem Sport hatte, der mich mental und psychisch abartig unterstützt hat. Schon damals, ich war ja bezüglich des Binge-Eatings, ich zeige das, glaube ich, auch in der Folge, die du verlinkst, wo wir schon aufgenommen haben, habe ich ja auch erzählt, dass ich in der Klinik war.
Ja.
Und schon da war auch der Sport ein ganz, ganz immens großer, also für mich wichtiger Aspekt. Das hat mir schon immer geholfen. Und ich glaube, ich bin ja der festen Überzeugung, wenn ich keine mit dem hätte, würde ich wahrscheinlich ein laufender Muskel sein. Definitiv. Also ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, hätte ich den Diabetes nicht bekommen, wäre das nicht alles in eine Essstörung abgerutscht und nicht irgendwann mal mit der Diagnose Lipidem und Übergewicht irgendwann mal erkannt worden, dann wäre ich wahrscheinlich heute eine extrem sportliche junge Dame, die vielleicht, weiß ich nicht, Marathon laufen würde, irgendwelche Wettkämpfe bekämpfen oder bestreiten würde, wie auch immer. Aber ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich fühle mich jetzt nicht unsportlich, also zumindest nicht mehr. Und ja, das mit dem Marathon kann man ja immer noch angehen, ne?
Ja, würde so null auf meiner Wunschliste stehen. Aber wenn es auf der Wunschliste steht, klar, es gibt ja, ich habe schon in der Tat von Frauen mit Lipidem gelesen, die Marathon gelaufen sind.
Ja.
Eine hat sogar ein Buch geschrieben. Ich habe es nicht, aber ich meine, es ist mir irgendwo mal begegnet, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem was aus dir geworden, ne? Und zwar, nach deiner letzten Kur oder Reha bezüglich der Binge-Eating-Geschichte hat sich ja für dich eigentlich ziemlich viel geändert und du hast das Ruder nochmal umgerissen. Du bist aus deinem damaligen Job raus, das war ein Bürojob, meine ich, ne?
Ja.
Und hast dich selbstständig gemacht. Und der neue Job, der hat jetzt eben auch ganz viel mit dem Lipidem und auch mit dem Binge-Eating zu tun. Und erzähl doch mal, was du genau machst.
Also erstmal kriege ich gerade Gänsehaut, wenn du das so schön ankündigst. Also ja, das ist wirklich eine ganz emotionale Geschichte auch bei mir, weil ich echt in meinem Job eigentlich, also der Job an sich hat mir Spaß gemacht, aber das Team und der Aufbau drumherum war nicht das, was ich mir erhofft habe. Also ich bin da ein bisschen... Ich habe da sehr drunter gelitten. Es ist halt einfach so eine Männergeschichte gewesen. Ich war im Autohaus und da sind halt nun mal sehr, sehr viele Männer und man hat es da als Frau nicht immer einfach. Und für mich ist es einfach schwierig gewesen, da meine Dinge so durchzusetzen, die ich gerne durchsetzen hätte wollen. Und ich bin dann tatsächlich nochmal richtig zurückgefallen. Bei mir ist auch privat einiges passiert, auch mit meinen Tieren war viel, dass es einfach in die falsche Bahn gelaufen ist, wo mich nochmal ziemlich zurückgeworfen hat. Und wenn natürlich die Ereignisse sich häufen und horten und sammeln, dann kam natürlich die Essstörung und hat gesagt, so hallo, jetzt bin aber erstmal wieder ich dran, jetzt musst du mal ein bisschen auf mich wieder achten. Und ja, so bin ich dann wieder in die Essstörung geplumpst, also richtig, richtig reingeplumpst und habe mich dann nochmal entschieden, nochmal für den Klinikaufenthalt und habe dort dann einfach für mich festgestellt, ich will nicht mehr den alten Job. Ich will anderen Menschen helfen. Ich weiß, wie schwierig es ist mit beiden Krankheiten. Also im Endeffekt sind es ja drei Krankheiten oder vier, wo ich habe. Also den Diabetes. Dann kommt natürlich die Essstörung, das Lipidem und das Übergewicht dazu. Also es sind ja vier Komponenten, die irgendwo immer so ein bisschen auch miteinander verknüpft sind. Da hat nicht jeder den Typ 1 Diabetes, aber es gibt ja doch viele, die den Typ 2 zum Beispiel haben. Durch das Übergewicht oder eine Insulinresistenz. Und das waren einfach so Dinge, wo ich dann für mich entschieden habe, Mensch, du kriegst jeden Tag so viele Nachrichten oder ich habe so viele Anfragen einfach bekommen und so viele Leute, die mich verfolgt haben und die das gesehen haben, was ich erreicht habe, wo ich gedacht habe, Mensch, da musst du was draus machen, du musst den Menschen helfen. Die wollen es vielleicht auch, die wissen nur vielleicht nicht so richtig wie und wie kannst du das schaffen. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich nochmal eben eine Ausbildung machen kann zur Ernährungsberatung. Das habe ich dann auch gemacht und habe mich damit dann auch selbstständig gemacht. Und dadurch, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel Erfahrung in allen Bereichen selber sammeln musste, durfte, konnte, wie auch immer man es nennen möchte, kenne ich mich auf allen Bereichen relativ gut aus und kann da einfach ganz anders helfen, wie eine normale Ernährungsberatung zum Beispiel, die man über die Krankenkasse zum Beispiel ab und zu mal besuchen darf. Ne? Weil die erzählt dir halt, ja, essen Sie mehr Obst und Gemüse, machen Sie mehr Sport, nehmen Sie halt ab. Ne? So das Übliche. Und das ist eben das, was bei uns und gerade auch, wenn man an einer Essstörung leidet, nicht so einfach mit Schnips mit Fingerschnips umsetzbar ist. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, anderen Menschen wirklich professionell zu helfen.
Ja, und wie läuft dann bei dir so eine Beratung ab? Also, oder wie häufig hat man die? Sind das dann Einzelstunden oder hast du dann, sind das mehrere Stunden hintereinander? Ist das über einen längeren Zeitraum? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also im Prinzip bekommt natürlich jeder die Chance, erstmal auf ein kostenloses Kennenlerngespräch, einfach so eine Strategie-Session nenne ich das immer, wo nicht nur die Person mich auch ein Stück weit besser und eher kennenlernen kann, sondern auch ich einfach rausfinden kann, wie tickt die Person, wie wichtig ist ihr vielleicht die ein oder andere Veränderung, ist sie überhaupt motiviert oder will sie überhaupt was an sich ändern oder ist es vielleicht so, dass sie sagt, naja gut, ich habe vielleicht 30 Kilo Übergewicht, aber eigentlich passt das schon, ja. Mhm. Also meistens sind ja auch Leute, die was verändern wollen und da muss ich einfach immer rausfinden, wie groß ist denn tatsächlich der Wunsch nach Veränderungen und passt natürlich auch die Chemie. Ist da was, wo man zusammen auch wirklich dran arbeiten kann? Oder ist es einfach eine Person, die total engstirnig ist oder die vielleicht auch ein utopisches Ziel hat? Ne? Also ich hatte, um ein Beispiel ganz kurz zu nennen, vor kurzem mit einem ganz jungen Mädchen telefoniert, die 1,60 Meter und 65 Kilo gewogen hat und nochmal 20 Kilo abnehmen wollte. Dann habe ich gesagt, du, also ganz ehrlich, selbst wenn du kein Lipödem hättest, wäre das für mich kein gesundes Gewicht und da möchte ich dir nicht helfen. Ich habe das dann wirklich abgelehnt. Und das ist eben, also sowas passiert einfach in diesem Vorgespräch, dass ich einfach für mich auch entscheide, will ich und kann ich überhaupt helfen? Ja. Und ist das Gegenüber bereit, sich helfen zu lassen und auch wirklich bereit, eine Veränderung einzugehen? Weil die Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, oder die Mädels, mit denen ich zusammenarbeite, die Frauen meistens, sind ja auch wirklich komplett gemischt von ganz jung bis, ich glaube, die Älteste war 67, ne? Also bisher oder 73, irgendwie so, also um die 70 auf jeden Fall. Also es ist wirklich querbeet, alles dabei und wirklich ganz, ganz liebe, tolle Menschen. Ich habe bisher noch niemanden dabei gehabt, wo ich gedacht habe, Gott, bin ich froh, wenn das Coaching vorbei ist. Wirklich, ich habe bisher nur ganz, ganz tolle Frauen in meinem kleinen Coaching und bin auch so, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Mann, vor lauter Quatsch. Naja, auf jeden Fall, dieses Gespräch steht jeder Person auf jeden Fall offen, um einfach rauszufinden, ob das gemeinsam passt, ob es nicht passt, ob man gemeinsam einen Weg einschlägt oder ob die Person sich eben nicht Hilfe holt und alleine weitermacht. Ne? Und es sind auch ganz, ganz viele dabei, die ganz am Anfang der Diagnose stehen, die noch überhaupt gar nicht wissen, was auf die zukommt. Die profitieren natürlich auch davon, genauso wie jemand, der schon alles ausprobiert hat und trotzdem sagt, Mensch, ich probiere jetzt das auch noch aus, weil wenn ich aufgebe, dann habe ich ja eh schon verloren. Ne? Also das ist wirklich alles so. Und dann ist der Ablauf sehr individuell. Also je nachdem, auf welchem Stand die Person ist, die mit mir gemeinsam da dran geht. Also wenn die Person sich dann entschieden hat, mit mir gemeinsam zusammenzuarbeiten, dann schaue ich mir das Ganze individuell an. Die wird einen Anamnesebogen zum Beispiel ausfüllen, wo ich einfach ein bisschen mehr über die Person erfahre. Man muss sich natürlich auch gegenseitig natürlich in der Zeit auch noch besser kennenlernen, um auf die Bedürfnisse auch anders eingehen zu können. Und ja, ich mache das relativ individuell, weil einfach jede Person auch wirklich auf einem anderen Stand ist. Und so kommen eigentlich immer ganz schöne Ergebnisse auch bei raus. Also so der Schnitt ist eigentlich zwischen 8 und 12 Kilo, was Gewicht bei den meisten weggeht beispielsweise. Ich habe ganz viel Zeitraum. Zwischen 3 und 4 Monaten ist es momentan. Okay. Ja. Also ein relativ gesunder Zeitraum auch. Und ich finde auch zum Thema Lipödem ist es auch eine mega Leistung. Ja, also ich bin wirklich ganz, ganz stolz auf die ganzen erfolgreichen Mädels. sie kriegen auch einen Trainingsplan zum Beispiel für zu Hause, wo sie einfach auch nochmal individuell von mir Übungen an die Hand kriegen. Es gibt Live-Webinare, es gibt auch Live-Workouts, die wir machen. Ja. Ich habe mittlerweile auch eine Facebook-Gruppe. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Menge. Es gibt Rezepte, es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe zum Download. Oh Gott, was gibt's noch alles? Also ganz, ganz viele sämtliche Tools und Tipps und Tricks, die man so wirklich anwenden kann im Alltag, auch in Bezug zur Essstörung. 1:1 natürlich auch Gespräche, die stattfinden in regelmäßigen Abständen, um einfach wirklich da nochmal tiefer in die Geschichte reinzugehen, gerade wenn jemand auch mit emotionalem Essverhalten zu tun hat. Ich mache das wirklich alles ziemlich individuell und natürlich mit einem großen Zeitaufwand, den ich mir da gerne für nehme. Deswegen ist es auch immer relativ begrenzt von der Aufnahme der Klienten. Das ist ja. Sonst kann ich halt einfach die Zeit nicht gewähren, die ich gerne würde arbeiten mit der, also die Zeit, mit der ich gerne arbeiten möchte mit der Person.
Ja, das verstehe ich. Das mache ich auch ganz genauso. Ich kann auch nie mehr als 5, aber ich habe auch noch einen Vollzeitjob, ne? Also einen anderen Vollzeitjob noch parallel.
Ja.
5 Frauen parallel eine Grenze. Mehr, das geht nicht. Es ist bei dir wahrscheinlich mehr, eine Ecke mehr, weil du es Vollzeit machst, ja. Das ist dann nochmal was anderes. Aber das ist wichtig, sich da auch selbst die Grenzen zu setzen, um auch die Qualität zu liefern, ne? Um auch immer 100% geben zu können.
Ja.
Und das also wichtig ist, dass du oder auch ich, dass wir beide in den Coachings 100% geben, aber es ist auch wichtig, dass die Klienten, sag ich mal, die Frauen auch 100% vertrauen können und sich 100% öffnen können. Und ihr habt jetzt Tina ja schon ein bisschen kennengelernt. Und wenn ihr sie noch mehr kennenlernen wollt, dann könnt ihr natürlich das Kennenlerngespräch buchen. Ich werde das, hast du dann direkt einen Link hin? Wahrscheinlich.
Ja, ne? Können wir gerne machen, genau.
Werde ich verlinken. Aber ihr könnt sie auch erstmal noch weiter kennenlernen auf ihrem Podcast oder in ihren YouTube-Videos. Und dazu wollte ich dir auch noch 2, 3 Fragen zum Abschluss stellen. Und zwar dein Podcast, der heißt ja der Lipödem Talk. Es gibt ihn seit Sommer 2019. Und erzähl doch mal, was die Frauen dort so zu erwarten haben an Themen.
Also es ist eigentlich relativ gemischt. Gedanke dahinter war einfach auch, so viel Aufklärungsarbeit wie möglich zu leisten, um auch mit diversen Mythen aufzuräumen, gerade zum Thema Abnehmen, weil eben die Ärzte auch sehr viel Quatsch da erzählen und einem Dinge dann an den Kopf werfen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, also das, was ich allein in den Strategie-Sessions immer so höre, denke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für ein Arzt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also um da einfach auch nochmal ein Stück weit, ja, auch mich kennenzulernen, ganz klar. Ich habe auch viele, die sich tatsächlich daraufhin zu einem Gespräch bei mir eintragen, weil sie einfach sehen, aha, das ist ja doch eine ganz normale und mit der kann man ganz cool reden und die ist lustig drauf und ja, also mal ein bisschen ab und zu mal ein bisschen verpeilt, also es kommt auch mal vor, ne? Also, also ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen, und ich will auch gar nicht mich über andere stellen. Also ich sehe mich tatsächlich so auf einer Ebene, auch mit den Interviewpartnern, die ich auch in meinem Podcast oder in der YouTube-Aufnahme immer habe. Wir sind alle so in einem Boot und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass man sich da auch austauschen kann, dass die Möglichkeit da ist. Und ich lerne auch immer wieder was dazu. Ja, also in jedem Interview passieren wieder oder sind gleich Fragen, wo ich mir denke, okay, ich hatte jetzt vor kurzem die Rechtsanwältin, die Frau Ruth Leitenmeier zum Beispiel, in einigen Folgen mit dabei, also um einfach nochmal die rechtlichen Geschichten auch nochmal zu vertiefen, ja, weil viele gar nicht wissen, wie stelle ich denn den Antrag, was kommt auf mich zu. Also das sind zum Beispiel so Sachen, natürlich auch ganz, ganz viele Interviewpartner, die selber betroffen sind, ihre Erfahrungen, ihre Abnehmgeschichten zum Teil auch. Also wirklich querbeet, würde ich sagen.
Und was war deine Intention jetzt, den Podcast zu gründen? Also als ich ihn 2017 gegründet habe, war meine Intention, dass ich irgendwie, es waren dann glaube ich damals 14 Jahre oder 13 Jahre mit der Diagnose, und ich dachte mir, das gibt's doch eigentlich nicht, dass es so wenig dazu gibt, dass da keiner forscht, dass es da keine richtigen Lösungen gibt. Ich konnte das irgendwie nicht länger akzeptieren, nicht länger als 14 Jahre, und habe daraufhin den Podcast gegründet, weil ich mir dachte, dann kann man ganz viele Experten zusammentrommeln und eben ganz viele Betroffene mit Motivationsgeschichten, die halt Erfolge erzielt haben. Und daraus kann ich mir dann selbst vielleicht irgendwie nochmal mein perfektes eigenes Selbsthilfepaket schnüren. Das war so die Ursprungsintention von der ganzen Geschichte. Und was war das bei dir?
Ja, also wie gesagt, ich auch das Thema Aufklärung definitiv, weil einfach zu viel Dinge verbreitet werden, die einfach nicht stimmen. Natürlich auch viel, ich lasse auch vieles aus dem Coaching zum Beispiel mit einlaufen, gerade in Themen, die dort gerade relevant sind, oder jetzt auch gerade so Weihnachtsvorbereitung. Ich habe auch mit der Kira Siefer zum Beispiel eine kleine Kooperation eingegangen, die sich ja auch für Essgestörte einsetzt und eben auch ein Coaching entwickelt hat, mit der arbeite ich sehr viel zusammen. Oder was heißt, wir arbeiten zusammen, wir haben eben diese exklusiven Weihnachtsaufnahmen gemacht für die Advente, für die verschiedenen Adventssonntage. Und also mir ist es einfach ganz arg wichtig, diese Bereiche nicht nur über das Lipidem abzudecken, sondern einfach auch das Drumherum, also gerade was das Thema Essstörung angeht, was da noch alles so mit dranhängt. Und dass die Kompression nicht nur einfach irgendwie ein Panzer ist, in dem man drinsteckt, sondern dass sie auch so viel mehr ist, also so viel mehr Lebensqualität auch bedeuten kann. Wie ich meinen Alltag zum Beispiel verbringe, was ich für Sport zum Beispiel mache, warum es einfach wichtig ist.
Genau.
Zum Thema Ernährung, also da ist wirklich schon sehr, sehr viel Input auch drin. Und ich möchte einfach damit die Leute ein bisschen ein Stück weit auch in ihre eigene Selbstverantwortung bringen, in die Eigeninitiative bringen, dass sie sich nicht gehen lassen, wenn sie die Diagnose bekommen, sondern dass sie sich vielleicht an Menschen wie dir und mir ein Beispiel nehmen und sagen, hey, und jetzt erst recht, jetzt gucke ich erstmal, was ist denn da möglich, was kann ich denn noch erreichen, muss ich so bleiben oder kann ich tatsächlich irgendwie was noch verändern? Und das ist mir ganz arg wichtig.
Ja, das verstehe ich total. Und wenn du jetzt so sagst, ein Beispiel nehmen an Menschen wie dir oder mir, da kann ich nur sagen, liebe Zuhörerin, nehmt euch an mir kein Beispiel, weil ich habe 14 Jahre gebraucht. Ich habe das überhaupt nicht annehmen können. Sowas von überhaupt 100% gar nicht. Ich habe es gehasst. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit, die ich euch definitiv nicht ans Herz lege. Von daher, ja, irgendwo hast du auch recht, nehmt euch ein Beispiel, aber am jetzigen Ich.
Ja, natürlich, natürlich.
An dem Vor, nicht an der Story. Nehmt die Abkürzung. Dann nehmt Unterstützung von Tina oder von mir oder von, es gibt noch andere Plattformen, die im Bereich Lipidem unterstützen, unterwegs sind. Und lasst euch da motivieren und geht ins Thema Selbstliebe rein und so weiter und lernt und ins Thema Körperakzeptanz. Aber auf gar keinen Fall so viele Jahre in eine, wie soll ich sagen, nehmt so eine Haltung an, euch selbst mit einer Abneigung gegen euren
Körper. So eine Starre.
Genau,
ja. Und eben das Thema, sich nicht vergleichen. Also
ja,
ich habe ganz, ganz viele, die mir schreiben, oh Mensch, ich habe mich heute wieder verglichen mit dem und dem und was kann ich denn da machen und so. Wir sind alle Individuen und wir können uns nicht mit irgendjemand anderen vergleichen und schon gar nicht mit der aktuellen, also ich meine, wenn man so die Modegeschichte anguckt, es geht ja Gott sei Dank wieder ein bisschen in eine andere Richtung, aber diese Magermodelzeit ist Gott sei Dank vorbei oder ist ein bisschen am Bröckeln, sage ich jetzt mal. Es gibt ja doch jetzt relativ viele so Curvy-Models oder so. Wir sind trotzdem schön, wir sind trotzdem liebenswerte Menschen und wir haben trotzdem alle ein Recht auf ein glückliches Leben. Und das ist auch so mein Spruch, weil ich einfach sage, wir haben auch mit Lipidem das Recht auf ein glückliches und ein leichtes Leben in dem Sinne, dass wir es uns nicht zusätzlich noch schwer machen, alles, was wir an Gewicht oder an Ballast mit uns tragen, versuchen loszuwerden, egal ob mental oder wirklich körperlicher Ballast, und dann wirklich zu gucken, wo führt denn die Reise hin? Wo bin ich oder wer bin ich? Ja, also um das rauszufinden. Mhm. Und es geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das kann man auch nur rausfinden, wenn man sich auf neue Dinge einlässt und wenn man vielleicht sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe von Leuten, von Personen, von Betroffenen, wie wir es zum Beispiel sind, Nathalie, die schon da sind, wo ich gerne hin möchte. Und nur dann macht es auch Sinn. Ich würde mich niemals irgendwem anvertrauen, der keine Ahnung hat von einer Essstörung oder von der noch nie übergewichtig war. Die Person kann das nicht nachvollziehen. Es ist nicht authentisch, was du dort lernen wirst. Und es ist, ja, es macht keinen Sinn in meinen Augen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch stark dafür machen, dass es ja einfach Menschen gibt, die eine gewisse vielleicht Vorbildfunktion auch haben. Haben wir sicherlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich kriege zumindest immer mal wieder auch geschrieben oder gesagt, was ja auch schön ist. Es ist für mich aber nichts, wo ich mir jetzt was drauf einbilde, sondern ich finde es schön, dass die Menschen dann einfach sehen, okay, ich kann was tun und ich gucke jetzt einfach mal, was die Tina so macht und versuche es ihr nachzumachen. Und das ist wichtig.
Ja, also ich freue mich auch, wenn sich Frauen bedanken für den Podcast oder für gewisse Folgen und so weiter, weil es geht ja auch einfach unglaublich viel Zeit rein. Und dann soll das natürlich auch irgendeinen Impact auf irgendjemanden haben, also irgendwas Positives den Zuhörerinnen bringen. Das ist ja irgendwie ganz klar, ne? Und ich finde es auch schön, dass wir in der Kommunikation, also ich nenne es jetzt mal Öffentlichkeitsarbeit, weil wir arbeiten ja in der Öffentlichkeit in dem Sinne, ja, dass es auch recht breit gefächert ist, weil auch, obwohl wir ja alle die gleiche Erkrankung haben, können wir auch da wieder nicht Schablonen über die Leute überstülpen. Wie du auch vorhin gesagt hast, du arbeitest individuell, ja, also du hast jetzt nicht hier Konzept A und Konzept A muss auf Person A, B, C bis Z passen, sondern du kannst auch nochmal an ein paar Schrauben drehen, ja, und machst es individuell für die Person, die dann halt gerade vor dir sitzt oder
gegenüber. Ja, es geht halt, es ist halt, wie gesagt, auch bei vielen noch anderes im Augen, ja. Also ich habe auch viele, die extrem übergewichtig sind, die beispielsweise noch mit dem Knie Probleme haben. Da kann ich nicht sagen, ja, du musst jeden Tag 30 Squats machen. Das geht nicht mit dem kaputten Knie. Da muss man gucken, okay, was kann man für Übungen machen, um die Geschichte zu mobilisieren, um die Geschichte zu stabilisieren, um Muskelaufbau zu fördern, um die Schmerzen vom Knie auch noch irgendwo mit einzubeziehen in das ganze Coaching. Also ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht nicht. Deswegen finde ich auch so 1-zu-1-Geschichten in dem Bereich sehr, sehr, sehr wichtig, weil man da einfach viel, viel eher auf die Person, auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche, auf die Problematiken auch eingehen kann und muss. Es ist einfach anders gar nicht möglich.
Ja, das stimmt. Ich sage normalerweise immer am Ende einer Folge, wo kann man dich denn finden? Aber wir haben jetzt schon total viel aufgezählt, deswegen muss ich das fast überhaupt nicht mehr fragen. Es ist auf jeden Fall, es ist dein Podcast, es ist deine Website, es ist deine Facebook-Seite, es ist deine Facebook-Gruppe. Das Kennenlerngespräch möchte ich auch noch verlinken. Das wäre jetzt so, Instagram bist du jetzt auch. Instagram und YouTube, also eine ganze Ecke an Verlinkungen. Und die findet ihr alle im Blogartikel auf der Lippe, dem Podcast, zu dieser Folge. Da ist das alles gesammelt aufgelistet und ihr könnt euch da in aller Ruhe durchklicken. Tina, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Es war ein ganz tolles Gespräch, wie immer. Wir haben immer ganz tolle Gespräche. Und wir haben es, glaube ich, auf eine Stunde gebracht. Ich will ja immer diese 30 Minuten durchziehen und es gelingt mir nicht. Aber es ist halt immer, finde ich, jedes Wort ist auch immer wichtig, was in so einer Stunde dann fällt. Ja, und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und dass du heute ein bisschen mit mir gesprochen hast.
Ja, danke dir, dass ich da sein durfte und dass ich dass du mich einfach so viele Dinge wieder gefragt hast, die vielleicht auch die eine oder andere Person zum Nachdenken bringt und vielleicht auch ein bisschen auch aufrüttelt, aufweckt. Dankeschön.
Gerne.